SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Jonas Hohenforst.
Hallo zusammen.
Schön, dass du da bist. Wir duzen uns, weil wir im Vorfeld dieser Sendung schon ein paar Mal miteinander telefoniert haben. Und das war auch nötig, weil so eine Art Arbeitstreffen das hier ist. Ja, so viele Zahlen und Fakten werden wir heute hier hin und her werfen, Jonas. Du bist 22 Jahre alt. Du studierst BWL, Wirtschaftswissenschaften und Gesundheitsökonomie und du setzt dich sehr vehement und auch immer mehr in der Öffentlichkeit für Generationengerechtigkeit ein. Was bedeutet dieser Begriff für dich?
Ich glaube, Generationengerechtigkeit ist das, was unsere Gesellschaft im Kern zusammenhält. Also wir müssen es schaffen, dass wir, also ein Generationenvertrag ist ja das große Schlagwort, das wir immer wieder porträtieren, und dass wir in der Mitte unserer Gesellschaft es schaffen, ein Zusammenleben hinzubekommen und gemeinsam an Problemen zu arbeiten. Und wenn die Generationen, die nachkommen, aber auch die Generationen, die jetzt schon da sind oder zunehmend altern, nicht das Gefühl haben, sie können zusammenarbeiten, dann haben wir ein ganz essentielles Problem, weil das ist das Fundament und die Basis, auf der Gesellschaft stattfindet, für mich. Und Generationengerechtigkeit, und ich glaube, das ist für mich persönlich einfach ganz, ganz wichtig im Kontext dieser Sendung, dass wir damit aufräumen, dass ich möchte überhaupt keinen Generationenkonflikt heraufbeschwören. Wir haben immer Probleme und wir haben auch immer Probleme gehabt. Das ist einfach ganz natürlich. Mhm. Ich glaube, für mich ist die Frage, wie können wir gemeinsam an Problemen arbeiten und eben nicht, dass die ältere Generation jetzt weniger bekommt, zumindest im Kontext Rente wird das ja häufig so stigmatisiert, sondern dass wir dafür sorgen, dass die Generationen, die nachkommen, dieselben Chancen erhalten oder vielleicht noch mehr.
Okay, also du betonst das Gemeinsame, das ist deine Absicht, nimmst dich aber auch jetzt gleich schon mal zu Anfang ein bisschen aus der Schusslinie. Aber du hast gesagt, Generationengerechtigkeit könnte die Basis sein, ein Problem zwischen Jung und Alt. Haben wir ein Problem zwischen der jungen und der alten Generation in unserer Gesellschaft aktuell?
Ich glaube, wir haben ein Kommunikationsproblem. Also ich glaube, die Grundfrage bei Rente ist immer Bildung, Relevanz, Greifbarkeit. Das sind immer für mich die drei großen Schlagworte, für jung und wie für alt. Weil für alte Leute ist das total greifbar, total relevant. Also alte Leute, ältere Menschen, die vielleicht auf die Rente blicken oder schon drin sind. Ja. Und sie können das fassen. Sie haben auch zwangsläufig zumindest Lebenserfahrungen mit der Rente gesammelt. Und für junge Leute ist das nicht so. Und deswegen ist diese ganze Debatte, und deswegen sitze ich auch heute hier, so total spannend. Aber häufig eben wird sie nur mit einer Gruppe geführt. Und häufig diskutiere ich mit Rentnerinnen und Rentnern total spannend und angeregt über diese Debatte, sind häufig sehr gut informiert, ja, und mit jungen Leuten eher weniger. Und das finde ich ganz tragisch.
Wo machst du das? Also wo finden solche Begegnungen statt? Weil dir wird jetzt häufig, weil du jetzt viel in der Öffentlichkeit bist, der Begriff Jugendvertreter ein bisschen angehängt, würde ich sagen. Ja, fühlst du dich wie ein Vertreter deiner Generation? Du bist Jahrgang 2002.
Ich glaube, natürlich ist jeder irgendwie ein Vertreter seiner eigenen Generation zwangsläufig. Ich glaube, es gibt nicht die Jugend. Ich glaube, wir sind genauso divers und heterogen wie jede andere Generation. Deswegen, ich glaube, Jugendvertreter ist immer auch so ein gewisser Titel, um das irgendwie greifbar zu machen, womit ich mich beschäftige. Mhm. Ich versuche, verschiedene Perspektiven darzustellen, und ich glaube, dass von Grund auf im Diskurs gerade Politik vernachlässigt, viele Seiten an einen Tisch zu bringen. Wir haben einen relativ alten Bundestag, wir haben ein relativ altes Gesellschaftssystem, die Macht in der Wahlurne, werden wir heute bestimmt noch mal drauf zu sprechen zu kommen. Deswegen, ich versuche eigentlich Generationendialog herzustellen und versuche, jugendliche Perspektiven mit einzubringen. Mhm. Ob das immer so gelingt, ist natürlich eine andere Frage.
Und wo findet das statt? Also das wird das nochmal vielleicht klären. Wo begegnest du denn zum Beispiel der älteren Generation?
Der älteren Generation, also natürlich privat, ich habe auch Großeltern, Eltern und so weiter. Das alles, aber häufig eben auch in Diskussionsformaten. Wir machen bei uns, Jugend-Enquete-Kommission haben Sie angesprochen, also wir befähigen junge Leute, in die Politik zu gehen. Und in diesem Rahmen, letztes Jahr hatten wir Rente als Thema, und ich mache sozusagen nicht das Backoffice. Das heißt, wir beschäftigen uns damit, wie können wir da verschiedene Perspektiven reinbringen. Das heißt, in dem Kontext haben wir uns ganz, ganz viel differenziert mit den Themen älterer Menschen beschäftigt, aber auch ganz konkret mit älteren Menschen gesprochen. Sowas zum Beispiel, aber auch in solchen Formaten wie hier, also einfach in den Austausch zu kommen und gemeinsam zu diskutieren, Diskussionsveranstaltungen. Da habe ich natürlich auch großes Glück, einfach viel mit dabei zu sein.
Du engagierst dich für Generationengerechtigkeit, das haben wir gerade besprochen, und da sind zwei Begriffe gefallen von Organisationen, in denen du dich engagierst, nämlich die Jugend-Enquete-Kommission, das ist ein eingetragener Verein. Was macht ihr da? Das hast du auch mit gegründet und bist im Vorstand.
Genau. Ich fange mit dem Leitsatz an. Politics without youth is politics without use.
Also Politik ohne Jugend ist Politik ohne Sinn.
Genau. Also das ist sozusagen das eigentlich auch das Problem, aus dem wir herkamen. Wir haben gemerkt, Jugendliche sind hochpolitisch, haben sehr große Zustimmungswerte zur Demokratie, aber trotzdem fehlt häufig die Brücke in die Politik. Also sehr viel wird außerparlamentarisch gemacht, Fridays for Future, auch eine andere Bewegung, die irgendwie so sich mit einem Problem beschäftigen. Mhm. Aber selten geht es eigentlich in die Basis unserer Demokratie, also eine parlamentarische Diskussion, irgendwie Diskussionsrunden und Zusammenarbeit.
Da die Kompromisse gemacht werden.
Absolut, genau. Mhm. Und da haben wir gesagt, okay, eigentlich würden wir da gerne die Brücke bauen, dass wir junge Perspektiven, die so häufig in dem Diskurs fehlen, weswegen wir uns ja auch heute hier zusammensetzen, dass wir die in die Politik bringen und da zeigen, okay, was machen wir eigentlich am Ende des Tages, mit welchen Problemen beschäftigen sich junge Leute, und die zusammen mit Fachexperten in ein Gremium setzen und Policy Paper arbeiten lassen zu einem bestimmten Thema. Cybermobbing hatten wir zum Beispiel. Das heißt, wir zeigen, da und da sehen wir Probleme in Universität, Ausbildung und so weiter. Das könnte man machen. Fachexperten bringen auch Sachverstand rein und wir vermitteln das in den Bundestag. So ein bisschen Lobbyismus für junge Leute. Mhm. Und die Stiftung?
Ja.
Entschuldige.
Ja, nee, mach ruhig. Oder gehen wir mal kurz, vielleicht da kurz rein. Also du sagst, junge Leute sind politisch interessiert.
Absolut.
Junge Leute sind eigentlich der Demokratie zugewandt. Es gibt eine große Zustimmungswerte. Ist das ein Gefühl von dir oder kann man das belegen?
Gibt Zahlen dafür. Also wir haben hohe Zustimmungswerte zu Demokratie als Staatsform und auch zu Interaktionen darin. Aber das, was meiner Meinung nach Politik gerade hier in Deutschland versäumt hat, ist, eine Vision zu porträtieren und Jugendliche mitzudenken und früh an den Tisch zu holen. Mhm. Und das versuchen wir zu schaffen. Und das versuche ich in allen Organisationen einfach mitzubringen, weil meiner Meinung nach können wir die Probleme von morgen heute nur lösen, wenn wir nachhaltig mit allen Diskussionen darüber reden, mit allen Gruppen darüber reden.
Du bist auch Botschafter bei der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Das klingt schon ein bisschen, dieser Titel klingt schon ein bisschen konfrontativer.
Genau. Ja. Es ist, ich nehme das böse Wort Think Tank in den Mund. Das heißt, eine Gruppe jüngerer und älterer Leute, die sich genau mit diesem Thema Generationengerechtigkeit beschäftigen, in ganz, ganz vielen Bereichen. Vom Kohleausstieg bis zur Rente, so ungefähr. Und das ist dann die Frage, wie wirken sich Sachen aus auf uns? Und wir machen zum Beispiel auch, wir haben eine Petition für die Einbeziehung von Bundestagsabgeordneten in die Rente eben gestartet. Also wir machen auch zum Teil gesellschaftlich angestoßene Debatten irgendwie führen wir. Und das ist natürlich ein ganz spannender einfach Grund, um sich damit auseinanderzusetzen und eben auch da seine Stimme irgendwie mit Gleichgesinnten einfach auch zu zeigen. Und die Stiftung ist schon seit Ewigkeiten aktiv, also ist einfach ein großer Player in dem Bereich. Ja. Deswegen ist für mich auch eine große Ehre.
Du machst noch mehr. Du arbeitest zum Beispiel mit der Landeszentrale für politische Bildung zusammen oder hast zusammengearbeitet. Bist also ein sehr engagierter junger Mann. Ich frage mich, warum macht jemand mit 22, also was ist deine Triebfeder? Was war deine Motivation, anstatt jetzt, sage ich mal, einfach nur zu studieren und dein Leben zu genießen, jetzt Zahlen zu wälzen, dich mit Sachthemen auseinanderzusetzen, dich zu engagieren und schwierige Interviews zu geben?
Ich glaube, ich würde sagen, also ich glaube, von Grund auf muss ich natürlich ganz ehrlich sagen, ich hatte ein wahnsinnig privilegiertes Leben bisher. Und ich habe die Bildung genießen dürfen, mich mit Themen auseinanderzusetzen, die ich persönlich deswegen auch spannend fand, muss ich natürlich sagen. Und ich habe gemerkt, wir haben eine gewisse Politikverdrossenheit in manchen Bereichen. Und ich wollte gern daran was ändern. Und habe eben gemerkt, dass, was ich eben auch angesprochen habe, dass Jugendliche zu wenig mitgedacht werden. Und ich will nicht sagen, so bin ich da so ein bisschen reingeschlittert, aber so habe ich gemerkt, okay, es ist eigentlich dieses Bedürfnis dafür da, dass dieser Diskurs auch mit jungen Leuten geführt werden, aber die Politik weiß hoffentlich oft nicht wie. Und da diese Lücke versuche ich zumindest ein Stück weit mitzufüllen oder anderen Jugendlichen zu helfen, sie zu füllen.
Wenn man mal auf die junge Generation schaut, Jonas, welche politischen Themen brennen bei den Jungen wirklich unter den Nägeln?
Ich glaube, die Grundsorge sind Zukunftsängste. Ich glaube, diese ganzen Themen, die wir alle sofort im Kopf haben, Klima, Rente, ökonomischer Abschwung, ich glaube, das sind alles Pars pro Totos, also Teile eines größeren Ganzen am Ende des Tages. Mhm. Ich glaube, was dem Ganzen zugrunde liegt und was wir immer wieder sehen, ist, dass junge Leute Angst haben. Es gibt neue Zahlen, die auch zeigen, dass junge Leute trauriger denn je sind oder weniger glücklich denn je. Und das kommt mit Sicherheit nicht daher, weil wir sind in unterschiedlichen, also wir haben ja sehr gute finanzielle Möglichkeiten gerade im Querschnitt. Wir leben länger, ne, die Möglichkeiten sind besser, Fachkräftemangel kommt meiner Generation auch im ersten Moment zugute erstmal. Und trotzdem ist eine gewisse Negativität oder Sorge zumindest mit drin. Man hat das Gefühl, man kann sich auf gewisse systemische Sachen nicht mehr verlassen. Und das ist meiner Meinung nach das, was die Politik versäumt hat. Junge Menschen mitzuhören, mitzudenken und zu integrieren. Und das müssen wir schaffen. Deswegen, ich finde diese Diskussionsformate hier total wertvoll, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, das beschäftigt junge Leute. Und gleichzeitig ist es total tragisch, dass sie eben weniger in dieses System reingehen. Also es soll gar kein Kampfbegriff sein, aber dass sie sich weniger in die klassischen Formate integrieren können. Parteienzahlen gehen zurück und so weiter.
Also die Politik hört zu wenig der Jugend zu und auf die Jugend?
Zum einen das. Und ich glaube vor allem, dass die Politik es in sich gerne würde. Also wenn ich mit Politikerinnen und Politikern spreche, haben sie schon ein offenes Ohr dafür, aber es ist häufig aneinander vorbeireden.
Ja.
Das heißt, wir haben wenig den Zugang von jungen Leuten in diese Systeme rein, weil Parteien zum Teil nicht attraktiv sind, weil sie super bürokratisch wirken, weil das natürlich auch alles so eine hochgestochene Sprache ist, die nur für Abiturienten oder ne, Hochschulen und so weiter, dass es nur da funktioniert. Und ich glaube, da ist so eine gewisse Zugangshürde, so würde ich sagen.
Du warst ja auch schon im Deutschen Bundestag. Also wenn du dann mit Politikerinnen, mit Politikern sprichst und die sagen, ja, wir verstehen dich, natürlich, alles klar. Aber daraus folgen keine Taten. Also hast du das Gefühl, das sind häufig das, was Politiker gegenüber Jugendlichen hervorbringen, nichts mehr als Lippenbekenntnisse?
Ich glaube, ich würde es nicht pauschalisieren. Natürlich hat Politik wahnsinnig viel mit Kommunikation zu tun und natürlich auch mit sehr, sehr vielen Menschen zu sehen. Also so wie ich mich mit ihnen unterhalte oder andere Jugendliche sich mit ihnen unterhalten, tun das natürlich auch Arbeitgeberverbände, Arbeitnehmerverbände und so weiter. Also ich will nicht sagen, dass es nur Lippenbekenntnisse sind, aber es stimmt schon, dass es sehr häufig sehr ungreifbar ist und dass gerade junge Leute, so nehme ich das zumindest persönlich wahr, diese Macht an der Wahl ohne von älteren Menschen, und ich will das überhaupt nicht trennen oder stigmatisieren jetzt gerade, aber natürlich sich sorgen. Also weil wir merken, okay, es werden gewisse politische Themen auf eine Art und Weise aufgemacht, die für uns häufig ungünstig sind oder auch wo ein Bundestag vielleicht nur gewisse Bezüge dazu hat.
Ja, das lässt sich ein bisschen wahrscheinlich mit der Demografie erklären. Also Politik wird eher für die Älteren gemacht, weil die auch in der Mehrheit sind. Aber es gibt, also du hast offensichtlich keine bestimmten politischen Themen jetzt hervorgehoben, sondern es ist mehr so ein Grundgefühl. Ein Vertrauensverlust, ein Grundgefühl, aber es sind nicht bestimmte politische Themen. Da muss man vielleicht ganz kurz ansprechen, die Pandemie und die Pandemie-Maßnahmen haben damit sicherlich auch was zu tun.
Absolut. Also junge Leute haben, glaube ich, massivst gelitten unter Corona. Also ich war, als Corona eintrat, 18 war ich, genau. Und ich habe schon für mich gemerkt, dass zwei Jahre, diese zwei großen Corona-Jahre, die wir hatten in meinem Leben, mit Sicherheit was ganz anderes sind, als zum Beispiel meinen Eltern, die schon 40, 50, 55 sind. Mhm. Das heißt, also ein ganz anderer Zeitfaktor. Nicht, dass ich die Sorgen und Ängste und Nöte gerade in dieser Zeit herunterspielen möchte, aber rein von dem Anteil in der Lebenszeit einmal das. Und gleichzeitig, dass wir aber auch schon gemerkt haben, dass gerade in Deutschland, und es war medizinisch total induziert, natürlich zuerst die älteren Menschen geschützt wurden. Ich will das überhaupt nicht spalten, aber dass es durchaus einen Punkt hätte geben können, wo man sagen müsste, okay, wir hätten die jungen Leute vielleicht stärker in den Fokus stellen müssen. In Kroatien zum Beispiel war das so. Man hat gesagt, im Winter bleiben die jungen Leute zu Hause und im Sommer gab es aber auch wieder Möglichkeiten, dass sie rausgehen konnten, ein Stück weit leben konnten, dass man das Gefühl hatte, okay, es gibt nicht eine Art von Gleichwertigkeit, aber zumindest einen Bezug von beiden Seiten.
Wir reden jetzt mal über das Thema Generationengerechtigkeit und nehmen uns dafür einen Teilaspekt heraus, der aber besonders wichtig ist dieser Tage, nämlich die Rente. Weil es gibt ja einen Generationenvertrag in Deutschland und der regelt im Grunde, dass diejenigen, die arbeiten, einzahlen in ein System, von dem diejenigen profitieren, die dann in Rente geht. Muss man jetzt schon sagen, dass aus der Sicht eigentlich aller dieser Generationenvertrag gescheitert ist?
Würde ich nein sagen, aus zwei Gründen. Zum einen halte ich das in sich, also wir sehen, unsere Gesellschaft funktioniert. Wenn der Generationenvertrag gescheitert wäre, dann hätten wir ganz andere soziale und auch kulturell-politische Probleme, die aber durchaus auch in den Ansätzen schon da sind. Das heißt, wir müssen uns darum sorgen, dass dieser Generationenvertrag auf Dauer auch weiter existiert. Mhm. Zum einen das. Und zum anderen, das ist ja kein händischer Vertrag. Also es ist ja nichts, ne, wo ich morgens aufstehe und jeden Tag unterschreibe, ne, ich zahle auch für meine Großeltern mit Rente so ungefähr. Das ist es ja nicht, sondern es ist ja auch ein Glaube und eine inhärente Überzeugung. Und ich glaube, wir müssen ihn hochhalten. Das ist der Kern unserer Gesellschaft, dass wir auch an solche Konstrukte glauben und sagen, okay, wir wollen solidarisch sein, weil meine Generation hat Großeltern, meine Großeltern haben Enkel und so weiter. Das heißt, wir beschäftigen uns damit und ich glaube, das ist essentiell, dass wir da gemeinsam dran glauben auch.
Ja, aber auf der anderen Seite wird ja klar, also immer mehr Ältere stehen immer weniger Jüngeren gegenüber. Wie soll das also in der funktionieren, jetzt mal in Bezug auf die Rente? Wie können denn immer weniger junge Leute immer mehr Älteren die Rente finanzieren? Geht das?
In dem Modell, wie es jetzt gerade aussieht, wird es sehr schwer, so würde ich es ausdrücken. Also wir haben ja ein umlagefinanziertes System, das kann man sich so ein bisschen wie so ein Durchlauferhitzer vorstellen. Also die jetzigen Generationen zahlen für die jetzigen Rentner ein Und das funktioniert ja sehr gut. Aber wir haben das große demografische Problem, und ich mag diesen Begriff Boomer per se nicht, aber wir haben ja so ein bisschen diesen Boomer-Hügel. Das heißt, ne, die Jahrgänge, die jetzt in den nächsten 10 Jahren, 10, 15 Jahren in Rente gehen werden, sind einfach sehr, sehr groß. Das sind
knapp 13 Millionen Menschen.
Das ist Wahnsinn. Mhm. Ne? Und sich damit irgendwie zu beschäftigen, wie können wir das System da sicherer machen, das ist ganz viel Arbeitsmarktpolitik, aber das ist auch ganz viel Kapitaldeckung zum Beispiel. Da gibt es sehr, sehr viele Stichworte. Und da müssen wir dran schrauben und da muss die Politik aber auch wach werden.
Gehen wir mal rein. Also das Rentenpaket 2, das wurde im Mai, so im Frühjahr vom Bundeskabinett beschlossen, ist noch nicht durch den Bundestag, steckt jetzt gerade so im Sommerloch fest. Und da fällt der Begriff Generationenkapital, also das ist das eigentliche Stichwort für dieses Rentenpaket 2. Die Rente stammt ja noch aus Bismarckschen Zeiten, ist schon oft reformiert worden, jetzt wieder. Ist es ein großer Wurf, dieses Rentenpaket 2? Bringt das was für dieses Problem, was wir gerade beschrieben haben?
Nein. Also man hat es versucht mit dem Generationenkapital. Ich würde sagen, das Rentenpaket 2 hat ja auch zwei zentrale Punkte. Einmal das Generationenkapital, gehe ich gleich drauf ein. Und das zweite, die Festschreibung des Rentenniveaus auf 48%. Dahinter steht eine gerade von der SPD geführte Wahlversprechen bzw. ein Versprechen an die kommenden Rentnerinnen und Rentner. Und auch ein gewisser sozialdemokratischer Anspruch, nämlich dass wir sagen, die Rente ist sicher, Norbert Blüm. Das Problem allerdings ist, also wie du gesagt hast, wir haben diese demografische Perspektive, wir tun uns zunehmend schwer damit. Und wie wir das absichern wollen, das beantwortet dieses Rentenpaket für 2 für mich nicht schlüssig, weil wir schießen jetzt schon Unmengen an Geld im Bundeshaushalt dazu und das wird zunehmend eher mehr als weniger. Das Generationenkapital versucht das so ein bisschen auszugleichen. Aktienrente passt nicht ganz, aber ne, man versucht natürlich kapitalwirtschaftliche Vorteile irgendwie zu nutzen, das auch per se sehr sinnvoll ist, aber man macht das mit wahnsinnig geringen Summen und man muss dafür auch noch Zinsen zahlen für das Geld, was aufgenommen wurde. Deswegen, es ist ein durchaus netter Ansatz, aber einfach nicht der große Wurf von den Summen her.
Ja gut, die FDP, oder wenn du jetzt das Thema Generation Kapital reinbringst, also es soll ja ein Teil der Rente jetzt auch kapitalfinanziert werden. Ist das jetzt für so eine junge Generation, die vielleicht mit dem Finanzmarkt auch ein bisschen weniger fremdelt, weil schon damit aufgewachsen, nicht der Schritt in die richtige Richtung? Also die FDP, die wollte ja zum Beispiel sogar so ein schwedisches Modell, da gehen 2% an individuelle Konten, müssen also angespart werden des Rentenkapitals und dann steht das jedem als Eigenkapital zur Verfügung. Ist das nicht was, mit dem du dich jetzt zum Beispiel als Jugendlicher anfreunden kannst?
Ich glaube, du sagst es. Meine Generation hat eine geringere Skepsis gegenüber Kapitalmarkt, aber in Deutschland ist das schon von Grund auf sehr hoch und das ist natürlich auch eine Bildungsfrage. Mhm. Deswegen, ich finde es per se sinnvoll und gerade dieses schwedische Modell ist sehr beliebt und wird auch von vielen, vielen Fachleuten gefordert. Also man sieht auch, dass zum Beispiel über Dekaden im schwedischen Modell man kaum Verlustrisiken hat. Man sieht, die haben die Wirtschaftskrisen gut überstanden, man hat sehr, sehr gute Renditemodelle. Das funktioniert alles. Aber dieses Grundproblem, was du ansprichst, wir haben einen gewissen Skeptizismus und der Staat schießt da nicht genug rein. Mhm. Das heißt, wir hatten mit Riester zum Teil Probleme, wir haben durchaus Skeptizismen, wie wir damit umgehen. Und das ist natürlich sehr anspruchsvoll, wo kommt das Geld denn jetzt dafür her? Also wir können ja jetzt nicht ad hoc irgendwie 2,5% da reinschießen, geschweige denn, das baut sich natürlich auch über die Zeit auf. Also die Schweden machen das ja schon seit Anfang der 2000er. Deswegen, das ist ja schon ein Modell, was sehr, sehr lange läuft.
Die Bundesregierung macht es jetzt über Kredite?
Genau, und das schmälert natürlich auch die Gewinne und diese 10 Milliarden sind natürlich auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Da kommen dann 500 Millionen pro Jahr als Rendite raus und das ist natürlich, also das ist unter 1%. Mhm. Das ist sehr, sehr schwierig und das Problem, was ich bei diesem zweiten Punkt, auf den würde ich gerne nochmal eingehen, mit dieser Rentenniveau-Festschreibung ansehe, es ist total wichtig für unseren sozialen Frieden, dass die Menschen, die lange und hart gearbeitet haben, dass sie absolut eine gute Rente bekommen. Und das Problem haben wir jetzt schon. Also ich will Rentnern überhaupt nichts wegnehmen, verstehe mich nicht falsch. Ich weiß, dass viele wenig bekommen, aber für mich, also wir haben ja häufig dieses Beispiel von der Dachdecker zum Beispiel, der dann nach harter Arbeit schon mit Abschlägen in die Rente gehen musste und so weiter. Und wir sollten uns eher fragen, wie können wir die Renten, die zu gering sind, aufstocken und verbessern und sozial sichern, anstatt dass wir bei allen das auf 48% festschreiben zum Beispiel und so eine holozentristische Lösung machen.
Wie kann man das Rentensystem auch für die Zukunft gerecht gestalten und zwar sowohl innerhalb einzelner Generationen als auch zwischen den Generationen? Das besprechen wir heute in SWR1 Leute mit Jonas Hohenforst. Jonas, ich versuch's mal zusammenzufassen. Also, wir haben einen Beitragssatz aktuell in der Rentenversicherung von 18,6%. So, Durchschnittsrente liegt bei 1179 Euro für Männer und 741 Euro für Frauen, wobei das nur die gesetzliche Rente betrifft. Das Alter bei Rentenbeginn, Männer 64 Jahre, im Vergleich zu 1999 waren es 72 Jahre. Also die Leute gehen später in Rente, aber immer mehr Menschen gehen vor dem gesetzlichen Rentenbeginn schon in Rente, also in Frührente. Die Bezugsdauer, die war 1960 noch 10 Jahre, vor 20 Jahren 17 Jahre. Heute sind wir bei über 20 Jahren, die Menschen in der Rente verbleiben. Und das Rentenniveau, das liegt bei 48%. Das lag früher mal bei knapp 60%. Und das soll jetzt eingefroren werden auf niedrigem Niveau.
Genau, das ist auch durchaus eine sehr, sehr polarisierende Frage. Also 48%, weil das ist wenig. Natürlich, und bei vielen Leuten ist das wenig. Da spielen die anderen Säulen, also eine betriebliche Altersvorsorge, private Vorsorge, ganz, ganz viel mit rein. Das Problem bei der betrieblichen zum Beispiel ist, ganz viele Leute nehmen das nicht wahr. Das ist die Frage, ne? Das ist auch eine Bildungsfrage und bei privater erst recht. Also da steckt sehr viel Eigenverantwortung drin, wo man natürlich sehr früh anfangen muss, damit man gut abgesichert ist. Deswegen 48% sind nicht immer gleich 48%. Aber das macht natürlich in der Gesellschaft auch einen wahnsinnigen Unterschied aus. Und wir haben ganz, ganz viel Umverteilung auch, ne? Also von jung zu alt, aber auch von gesund zu krank. Krank zu gesund, so rum. Also ne, viele Leute, die hart arbeiten, sterben im Schnitt früher. Beamte, ne, gibt es noch ein ganz eigenes Thema, Pensionen. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Themen, die gesellschaftlich polarisierend ist. Und dafür müssen wir eine nachhaltige Variante finden.
Ja, lass uns doch mal über konkrete Lösungsansätze sprechen. Also was müsste man tun, um die Rente für zukünftige Generationen, zum Beispiel für deine, weiterhin zu sichern und gleichzeitig aber diesen Menschen, die lange eingezahlt haben, ihre Lebensleistung nicht zu nehmen? Und da sprechen natürlich dann viele die Pensionen an. Das kam auch jetzt hier natürlich sehr, sehr oft, weil wir noch nicht gleich drüber gesprochen haben, tun es aber jetzt. Müssten diejenigen, also ähnlich wie in Österreich, die Beamten und unter anderem auch die Politikerinnen und Politiker mit in die gesetzliche Rentenversicherung zahlen, würde das nicht eine ganze Menge Geld sofort in den richtigen Topf spülen?
Ich glaube, es hat Vorteile. Ich bin persönlich auch dafür, einfach weil es innerhalb unserer Gesellschaft natürlich erstmal viel Geld in dieses System reinbringt, aber natürlich auf lange Sicht auch wieder rausnimmt. Also ne, Pensionen sind hoch, das ist systemisch sehr herausfordernd. Aber ich bin von Grund auf auch dafür, aus zwei Gründen. Zum einen gibt es haben die Pensionen gewisse Vorteile, zum Teil auch zu Recht, gerade historisch bedingt, die Rentnerinnen und Rentner nicht haben. Das heißt, ne, irgendwie das Renteneintrittsalter, ne, wie viele Bezüge sind überhaupt da? Sind natürlich ne, Pensionen, wenn 40 Jahre gearbeitet wurde, sind viel höher. So, und das schlägt sich ja auch nieder. Früher waren Beamtengehälter deutlich niedriger, als sie es heute sind. Das heißt, da sind gewisse Updates, würde ich jetzt sagen, an der Rente vorbeigegangen, an der Pension vorbeigegangen. Und das könnte man natürlich, wenn man das alles in ein System integriert, deutlich besser auf auch Beamtinnen und Beamte umschlagen. Ist aber natürlich sehr, sehr anspruchsvoll. Und das Zweite, und das hast du im Bundestag angesprochen, und wir von der Stiftung haben dafür auch eine Petition mit über 160.000 Unterschriften gestartet, dass natürlich das Bewusstsein für das System viel mehr da ist, wenn die Leute, die die Entscheidungen treffen, auch wirklich in dem System sind. Das ist sowohl vom Verständnis der EntscheidungsträgerInnen her, aber auch vom Gefühl her fürs Volk. Das ist absolut zentral. Deswegen, ich glaube nicht, dass es den großen Wurf macht, aber ich glaube, es ist essentiell, dass wir darüber sprechen.
Ja, man darf es vor allem nicht überschätzen, weil man kann Leute, die jetzt in die Beamtenkasse einzahlen, nicht einfach sagen, ihr fliegt jetzt raus, sondern das gilt nur für diejenigen, welchen die neu beamtet werden. Ja, also das heißt, das ist noch ganz, ganz lange hin, bis sich das auszahlt. Gibt es noch eine Maßnahme, die dir jetzt einfällt, wo du sagen würdest, die wirkt schneller, die wirkt sofort?
Rentenpolitik ist immer auch Arbeitsmarktpolitik. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, wie bringen wir mehr Leute zum Arbeiten? Wir haben eine im Verhältnis sehr hohe Beschäftigungsquote jetzt gerade, aber auch ganz, ganz viel Teilzeit zum Beispiel. Wie schaffen wir zum Beispiel aber auch junge Frauen und Frauen insgesamt mehr zu befähigen zu arbeiten? Das ist ja nicht, weil sie nicht arbeiten wollen, sondern häufig, weil es um Kita-Plätze geht, weil es um eine Vereinbarkeit von Job und Beruf geht. Also wir haben ganz, ganz viel arbeitsmarktpolitische Themen und einen großen Niedriglohnsektor, der in Deutschland überdurchschnittlich groß ist, die häufig keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen, ne, und auf lange Sicht auch keine Rente auszahlen. Man kann jetzt natürlich sagen, wir erhöhen die Löhne. Da gibt es viele Stellschrauben, die zum Teil nur kurz gedacht sind. Aber für uns ist ja so ein bisschen die Frage, wie schaffen wir gerade diesen Boomerhügel, nenne ich es jetzt mal, in den nächsten 20, 30 Jahre, wie schaffen wir den gut rüber? Danach kommt vielleicht zwar ein Plateau, aber das ist ja auf jeden Fall erstmal die eine große Herausforderung. Das ist mit Sicherheit damit getan, dass wir mehr Leute ermöglichen, länger zu arbeiten und auch diese, ja ich sage jetzt mal, ne, dieses Renteneintrittsalter ist natürlich eine sehr stigmatisierte Debatte, aber ob das auch steigen sollte, das fände ich persönlich sehr generationengerecht, mit natürlich einer guten sozialen Absicherung für die Leute, die es nicht können.
Rente, das ist ein ziemlich allumfassendes Thema, wenn man über Rente diskutiert. Da muss man auch über den Arbeitsmarkt und über die Verteilung von Geld und Vermögen in diesem Land diskutieren. Und zwar nicht nur zwischen alt und jung, aber ein Vertreter der jungen Generation, Jonas Hohenforst, ist bei uns in SWR1, Leute. So, wir haben viele Zuschriften der SWR1-Hörerinnen und Hörer. Und zum Beispiel Leo Graf Graf aus Mannheim, der schreibt, betriebliche Altersvorsorge gibt es kaum noch. Die Wahrheit ist, viele Menschen arbeiten in kleinen Unternehmen und da gibt es sowas gar nicht mehr. Und die Unternehmen haben davon auch abgelassen. Ist das ein Faktor, den man vielleicht wieder mehr stärken muss?
Absolut. Wir brauchen alle drei Säulen. Und das ist auch, wir haben ja häufig in Deutschland ein Opt-in-System. Das heißt, ne, wir werden selten dazu ermutigt, berufliche Altersvorsorge zu treffen. Einfach weil, ne, wie Leo das auch angesprochen hat, dass es häufig kein Wille dafür da ist, dass das Wissen fehlt, dass es häufig sehr bürokratisch ist. Und wenn man das wandeln würde in ein Opt-out-System, das heißt, man zahlt sehr früh, sobald man berufstätig ist, da ist auch der Niedriglohnsektor eine durchaus spannende Debatte, dass man sagt, ne, vielleicht auch vom ersten Euro schon direkt an, zahlt man ein und muss auch sozusagen der Arbeitgeber muss da mithelfen und ist auch, ich sage jetzt mal, man ist von Grund auf in diesem System drin, berufliche Altersvorsorge zu treffen. Das wäre viel besser und so würde man auch so ein bisschen diesen Schritt berufliche finanzielle Bildung ein Stück weit umgehen.
Wir sind bei Lösungsansätzen, da ist vorhin auch das Wort länger arbeiten gefallen. Wir wollen aber vorher vielleicht nochmal über die Vermögensverteilung sprechen, nämlich Klaus Höhne, der schreibt uns, innovativ wäre doch endlich alle Einkommen bei der Rente zu berücksichtigen. Da muss man jetzt an die Beitragsbemessungsgrenze denken, die liegt aktuell bei 7.450 Euro im Monat in den neuen Bundesländern, 7.550 in den alten Bundesländern. Warum nicht höhere Einkommen auch stärker mit einbeziehen?
Das ist durchaus eine valide Frage und das ist auch durchaus was, wie wir diese sozialen Härtefälle abfangen, vor denen wir uns alle sorgen. Also ne, das, diese stigmatisierten Beispiele, wenn man sagt, ne, alleinerziehend, man hat vielleicht kriegt keine so große Rente, hatte keine Möglichkeit auch vorzusagen. Niedriglohnsektor, also dass wir all das ermöglichen und besser mit abfangen. Es gibt Argumente, die persönlich teile ich nicht so sehr, aber ein Standpunkt ist natürlich, umso höher man geht, umso mehr Kapitalflucht könnte man auch anreizen und so weiter. Ob das bei der Bemessungsgrenze schon ist, da würde ich persönlich ein Fragezeichen dran machen. Das ist aber ein Argument, was in der Debatte immer fällt. Aber von Grund auf finde ich das absolut richtig, dass man so mit Härtefälle abfängt. Und das ursprünglich hatte der Gesetzgeber ja auch sehr viele flankierende Maßnahmen gemacht. Mütterrente, Rente mit 63. Aber zum Beispiel die Rente mit 63 ist einfach am Ziel vorbeigeschossen. Das war eine gute Idee, aber ist per se vom Sinn her nicht erfüllt worden. Die Leute, die das wahrgenommen haben, waren meistens eher wohlhabende Männer zum Beispiel und eben nicht die Leute, die hart gearbeitet haben, die sind meistens schon früher ausgestiegen oder haben umgeschult.
Jetzt sind wir bei der schrittweisen Erhöhung bis 67 und viele Rentenexperten, zum Beispiel Bernd Raffelhüschen, so als ganz berühmtes Beispiel, die sagen, na, wir müssen noch länger arbeiten. Die Realität ist aber, immer mehr Menschen wollen eigentlich nicht so lange arbeiten und gehen früher in Rente, wenn sie es irgendwie können. Mhm. Wo liegt da die Lösung, deiner Meinung nach? Wie kann man Menschen befähigen, länger zu arbeiten und somit mehr für das Rentensystem beizutragen? Weil es kann ja auch keine Lösung sein, immer mehr Staatsgeld, immer mehr Haushaltsgeld reinzupumpen.
Absolut.
Zu bezuschussen.
Auf jeden Fall, was ja auf lange Sicht uns alle belastet. Deswegen, ich glaube, wenn ich die eine Lösung dafür hätte, wie man Leute länger in der Arbeit hält, dann würde ich mich vielleicht für den Bundestagswahlkampf aufstellen. Ich denke, es ist zum einen, wie nehme ich Arbeit wahr? Wie wird das in Deutschland, ich sage jetzt mal, wie wird mir Arbeit ermöglicht, gerade als Rentner und Rentnerin? Also das heißt, wird mein Fachwissen geschätzt? Habe ich andere Arbeitszeitmodelle? Aber auch, wie attraktiv ist diese Arbeit für mich? Gibt es vielleicht, also man diskutiert ja auch über Steuerfreiheit und so weiter. Also wir müssen es schaffen, das attraktiver zu machen und auch länger in dieser Arbeit zu halten. Ich persönlich bin schon der Meinung, dass man diesen eigentlich sehr, sehr positiven Faktor von ja, Leben länger, dass das sich auch niederschlägt im Renteneintrittsalter, eben abseits der Härtefälle. Mhm. So. Allerdings, da gibt es natürlich im Arbeitsmarkt verschiedene Stellschrauben, wo auch der Gesetzgeber sagen muss, okay, wir fördern das auch sehr stark, was jetzt zum Teil auch rechtlich noch sehr schwierig ist für Arbeitgeber.
Jonas Hohenforst ist unser Gast in SWR1 Leute. 22 Jahre alt, studiert Wirtschaftswissenschaften, BWL und Gesundheitsökonomie und engagiert sich für Generationengerechtigkeit. Und wir haben uns das Thema Rente ausgesucht. Ein Thema, das die Menschen sehr bewegt. Das merkt man hier auch an den Zuschriften. Jetzt bleiben wir mal ganz kurz dabei. Wir haben über das Renteneintrittsalter gesprochen. Es fehlt an Beitragszahlern. Das ist einfach so. Die hätten in den letzten 20, 30, 40 Jahren geboren werden müssen, wurden sie aber nicht. Also wer muss denn jetzt die Lasten tragen? Das ist die große Frage. Müssen es die Beitragszahler, also nehmen wir mal die Jungen, oder sind es die Alten, die Beitragsempfänger? Also, und wir wollen ja nicht spalten, sondern wir wollen alle zusammen. Also welchen Beitrag könnten denn die Jungen leisten? Und da hat ja zum Beispiel jemand gefragt, nämlich Tom, der sagt, hallo Jonas, wie stehst du dazu, dass immer mehr junge Leute immer weniger arbeiten wollen und immer mehr Freizeit?
Ich glaube, das ist eine sehr polarisierende Aussage. Ich kann sie absolut nachvollziehen und ich verstehe auch, dass das eine andere Wahrnehmung ist, wie meine Generation und vielleicht auch die Generation ein Stück weit vor mir und vor allem die auch nach mir auf Arbeit blicken. Ich glaube, ich würde mich fragen, warum es so ist. Also ich glaube nicht, dass das Grundstatement, junge Leute wollen weniger arbeiten, so pauschalisiert richtig ist. Ich glaube, es gibt wie in jeder Generation die eine oder die andere Seite. Was ich in meiner Interaktion mit jungen Leuten merke und wo ich auch Studien zu kenne, ist, dass die Sinnhaftigkeit von Arbeit total wichtig ist, weil wir einfach merken, wir müssen vermutlich sehr, sehr lange arbeiten. Wir haben einen Shift, nenne ich es jetzt mal, zu einer Arbeit, die das Warum fragt. Warum mache ich das, was ich tue? Warum möchte ich einfallen? Aber das ist natürlich auch die Frage von, wir begegnen ganz, ganz vielen gesellschaftlichen Krisen und wir sorgen uns ganz, ganz viel über Klima, über die Zukunft und so weiter. Und natürlich möchte ich da an einem Ort arbeiten, der natürlich zukunftssicher ist, aber der mir auch ein Gefühl von Purpose gibt, weil alles wird teurer. Wir merken, wir haben Probleme. Und da natürlich diese Warum-Frage zu stellen, finde ich total essentiell. Um jetzt nochmal den Bogen zurückzuspannen. Ich habe nicht das Gefühl, dass junge Leute weniger arbeiten wollen. Ich glaube, sie haben einfach einen anderen Ansatz an die Arbeitswelt.
Aber Sinnhaftigkeit der Arbeit hin oder her, am Ende muss das Geld in die Rentenkasse rein.
Absolut.
Das heißt, es muss Beitragszahler geben, die auch arbeiten. Walter Stangelmeier zum Beispiel wünscht sich von uns, dass wir die Diskussion ein bisschen auch mit dem Fokus auf die Beitragsjahre und nicht nur auf das Alter. Mhm. Weil jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt studiert, also der Diskussionspartner, also du jetzt in dem Fall, Jonas, bist 22 Jahre alt, wenn du anfängst zu arbeiten, vielleicht 24, 25, das halte ich für relativ optimistisch. Du bist eher 27 oder 28 und kommst dann vielleicht noch auf 42, 43 Beitragsjahre.
Ja.
Wie soll das gehen?
Ich glaube, wir müssen am unteren und am oberen Ende schauen. Also, wie lange wollen wir arbeiten? Und die Frage ist total berechtigt. Eine Sache, jetzt ganz, ganz plakativ, Ausbildung. Total viele Menschen fangen an zu studieren, was ich auch niemandem individuell nehmen möchte und was natürlich auch eine gewisse Freiheit ist, die wir mitgeben. Aber gerade Studenten studieren eher länger. Du hast es angesprochen, ne? Mit einem Master hinten dran und so weiter. Und da die Attraktivität von Ausbildung zu steigern, das hören wir natürlich auch in aller Munde und überall. Ich glaube, es ist essentiell, um sehr früh Menschen in eine wertschöpfende Lage zu bringen. So, trotzdem ist es jetzt nicht die einzige Möglichkeit. Einmal das. Das andere ist Arbeitszeitmodelle. Wir hatten es angesprochen. Also, ne, wir wollen Menschen ermöglichen, länger zu arbeiten, was mittlerweile auch geht. Mhm. Und gleichzeitig sich die Frage zu stellen, okay, wie schaffe ich es, die Leute zu entlasten, die eben es nicht können? Also ne, Leute, die wirklich hart körperlich arbeiten, da Umschulungen zu schaffen. Und das ist eine systemische Herausforderung. Und jetzt, um die letzte Dimension aufzumachen dahinter, wie kriegen wir es hin, dass gleichzeitig noch genug Kinder geboren werden? Weil wir reden die ganze Zeit davon, diesen Boomerberg sozusagen, ich nenne es mal ein bisschen böse, zu überbrücken.
Ja.
Aber die Frage ist ja, überbrücken wohin?
Ja, sind wir jetzt beim Thema Familienpolitik.
Genau.
Auch das, wenn man da zurückschaut, gerade für Frauen, die jetzt mit niedrigen Renten dastehen, ein Riesenthema, weil gerade die Boomer-Generation ja eine hohe Bildung genießen konnte. Es gab diesen Bildungsschub, aber es gab eben nicht den Gleichberechtigungsschub durch Ehegattensplitting zum Beispiel.
Absolut.
SWR1, Leute, mit Jonas Hohenforst. Unter anderem ist er Botschafter der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Und da haben die Politiker ja irgendwie einen klaren Standpunkt. Politiker glauben zum Beispiel an die Sicherheit der Rente. Das ist zumindest das, was sie sagen.
Norbert Blüm.
Ja, genau. Da sind wir wieder bei Norbert Blüm. Was würdest du sagen? Ist die Illusion, dass der Staat unsere Renten sichert, im Grunde Geschichte?
Ich glaube Geschichte nicht. Also ich glaube durchaus, ne, Rente wird immer auch aus der ersten Säule gesetzlich bezogen werden. Das ist auch richtig, aber ich glaube, wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass das durchweg so funktioniert. Und vor allem, wir müssen uns ja auch, also die Frage der Perspektive ist, glaube ich, ganz essentiell. Schaffen wir es, dass das auch auf Dauer so bleibt, dass wir vielleicht eigentlich auch dieses System eher wieder verbessern? Ne? Mhm. Arbeitsmarktpolitik, Kinderkriegen, da haben wir ganz viel drüber geredet. Und da sind die jungen Leute die größte Möglichkeit, aber sind auch in der Pflicht.
Ja, gut, gehen wir doch mal auf die jungen Leute vielleicht etwas näher ein. Wir haben schon gesagt, also es kommen ja Innovationen aus der Politik, in Anführungsstrichen kapitalgedeckte Rentenfinanzierung, haben wir gesagt, kann ein Punkt sein, ist aber so wirksam nun auch wieder nicht in der Form, wie es jetzt gemacht wurde und außerdem deckt das nur einen Teil ab. So, was können denn junge Leute tun, um ihr Rentenauskommen zu verbessern? Also müssen sie sich erstmal damit auseinandersetzen?
Absolut, ich glaube, das ist die Grundlage schlechthin, sich einfach darüber Wissen anzusammeln. Da sehe ich auch ein systemisches Problem. Also einfach, weil finanzielle Bildung, aber auch Bildung gerade konkret zur Rente. Wir haben am Anfang der Sendung diese Greifbarkeit, diese Relevanz, diese Verständlichkeit angesprochen. Dass die fehlt, ist essentiell für junge Leute. Also das ist einfach dramatisch und befähigt gerade eben auch wieder nur entweder sehr wohlhabende Menschen, sich ohnehin damit auseinanderzusetzen und vor allem sehr, sehr gut gebildete Leute. Einmal das, ich glaube, was junge Leute machen müssen, also das ist keine Finanzberatung jetzt in dem Sinne, aber ich glaube, es gibt zwei Ebenen. Einmal systemisch. Wir müssen uns politisch engagieren zu dem Thema. Das ist natürlich wieder diese Befähigung zu innerhalb dieser Richtung, aber wir müssen uns fragen, okay, wie können wir diesen Status quo verbessern? Wir diskutieren ganz viel über Klima und das ist alles absolut relevant, aber natürlich gehört zu einer auskömmlichen Zukunft, die wir jetzt gestalten müssen, auch diese Rentendebatte, die wir einfach zum Teil nicht so intensiv führen oder eher auch sozusagen in anderen Lagern geführt wird. Mhm. Einmal das. Und das Zweite ist diese finanzielle Bildung, aber auch von Seiten des Staates eine Möglichkeit, dass wir kapitalgedeckter vorsorgen. Riester hat nicht so gut geklappt, das hatte andere Einschränkungen, aber wieder auch in der ersten Säule es zu schaffen, da Kapital anzulegen, ist durchaus wichtig und auf Dauer auch sehr renditeversprechend.
Wie steht es denn mit der privaten Altersvorsorge? Also, sag mal kurz die Fakten. Also knapp 37% der 17- bis 27-Jährigen sparen überhaupt regelmäßig fürs Alter. Das hat mich überrascht. Das finde ich recht viel. Aber 15%, die können auch gar nicht sparen. Weder jetzt noch später. Wie kann man denn in dieses Thema so rangehen? Also ich meine, wie realistisch ist denn das, dass sich junge Menschen mit der Rente auseinandersetzen? Ich erinnere mich an meine Zeit in den 20ern, hat mich null interessiert. Absolut. Und ich würde sagen, dass das heute immer noch gilt.
Ja, ich glaube, es ist ein wahnsinnig anspruchsvolles Thema. Es ist ein wahnsinnig komplexes System, also sowohl politisch als auch in sich. Und da ist es einmal Bildung, also ne, natürlich wieder diese verschiedenen Bereiche, Bildung, Relevanz, Verständlichkeit, all das. Aber auch gleichzeitig junge Leute zu befähigen, zum Beispiel durch Steuernachlässe, da privat vorsorgen zu können. Aber du hast ja gesagt, wir werden nie alle Leute damit erreichen. Mhm. Und deswegen, wir brauchen auf der einen Seite die Möglichkeit, dass besser privat vorgesorgt wird. Das ist finanzielle Bildung. Aber wir brauchen auch diese sozial flankierenden Maßnahmen für die Leute, die es nicht können. Mhm. Die, weil sie sagen, ne, ich komme von Haus aus nicht mit genug finanziellen Möglichkeiten, nicht mit genug Bildung. Also da sind ganz, ganz viele soziale Disparitäten drin, die wir auffangen müssen auch.
Aber die Frage ist ja, also egal ob können oder nicht, ob mit Unterstützung oder nicht, das alles kostet ja auch wieder Geld. Ist es denn notwendig? Also wird es denn gar nicht mehr anders gehen?
Absolut. Also wir, deswegen haben wir ja auch mehrere Säulen und es funktioniert in anderen Ländern, wir haben Schweden schon ganz, ganz viel angesprochen, deswegen funktioniert es in anderen Ländern auch zum Teil so viel besser, beziehungsweise es ist einfach ein stabileres System, weil man auf mehrere Säulen besser und solider setzt und in Deutschland dafür auch historisch bedingt eine gewisse Skeptizismus gegenüber dem Kapitalmarkt herrscht, bei meiner Generation zunehmend weniger. Aber da sich natürlich mit zu beschäftigen und zu fragen, okay, wie kann ich junge Menschen dazu bringen, dass man alle Möglichkeiten ausschöpft. Das ist auch eine Frage, die sich das System stellen muss. Da kann auch nicht nur die Verantwortung des Einzelnen sein. Ich muss mich jetzt darum kümmern, weil das spaltet auch wieder.
Ja. Trotz alledem, dass sich viele das nicht leisten können, es gibt einen Trend zur privaten Altersvorsorge. Und man muss auch sagen, es gibt auch eine Studie, die jetzt relativ neu ist, aus der hervorgeht, dass die Jungen ihre Zukunft, und das ist ja jetzt fast schon schwer zu glauben, mehrheitlich positiv sehen.
Mhm. Da gibt's Unterschiede, je nachdem, worauf man sich auch bezieht. Und das, ne, also auch gesamteuropäisch gibt's auch andere Zahlen. Deswegen, ich glaube, das ist immer eine Frage, welches Feld gucken wir an und welchen Zeithorizont. Zum Beispiel dieser Fachkräftemangel, das ist durchaus was meiner Generation jetzt im ersten Moment erstmal positiv ist. Jobangebote, ne, wir haben eine starke Wirtschaft gerade noch. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, gerade einzusteigen. Und deswegen, ich sehe es auch, ich will überhaupt nicht schwarz malen. Und ich glaube auch gemeinsam mit unseren Großeltern der jetzigen Rentnergeneration und die kommen. Es gibt wirklich Stellschrauben, an denen wir drehen können, an denen es auch durchaus noch möglich ist, dieses System zu retten. Aber dafür muss politischer Wille da sein und die Politiker zünden häufig eher Nebelkerzen an. Rentenpaket 2 war eins davon.
Deswegen wirst du den Politikern weiterhin auf den Geist gehen, nehme ich an.
Ich versuche es.
Vielen Dank, Jonas Hohenforst, für deinen Besuch.
Vielen Dank.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.